Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute haben wir zwei Alben für euch dabei, die beide wirklich von Vollprofis kommen. Und zwar einmal von der Berliner Band Klesee, genau. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie ausgesprochen werden. Klesee, wunderschöner Name. Und zum zweiten von Yes, also den Yes. Das ist wahnsinnig. Wir haben also zwei sehr langjährige Bands dabei. Einmal eben Post-Punk auf Deutsch und zum zweiten Mal Prog-Rock auf Englisch. Danach reden wir über die Kunst des Zu-Spät-Kommens. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir anschließend noch ein Frühlingsbock aus Flensburg verkosten. Das ist also sozusagen auch schon ein bisschen zu spät gekommen. Aber ich freue mich drauf.
Quasi.
Und mit diesen Worten gebe ich direkt an meine liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt mit Klesee und dem Album Einmal mehr mit dir gegen die Furcht. Ein langer Titel.
Wunderschöner Titel, ja.
Ja, Klesee wurden bereits vor über 20 Jahren in Berlin gegründet. Die Band besteht aus Tobias Siebert, der singt und spielt die Gitarre, Daniel Moheit, der spielt Synthesizer und den Bass, und Philipp Parmbuch, der spielt Schlagzeug und Percussion. Ja, man hat sich so ein bisschen vom Independent-Sound der Nuller hin zu New Wave, Post-Punk und Dark-Pop entwickelt. Also mit dem Independent-Sound der Nuller fing man an. Und der Sound erinnert ganz klar an The Cure, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Bandname ist übrigens, bezieht sich auf den Computervirus Kles darauf, weil den gab es mal in den Nullerjahren, der kursierte da irgendwie durch die Gegend und daher kommt auch der Name. Das Album ist im Juni erschienen, also unlängst, und es trägt den Sound weiter, den wir kennen, mit ein paar neuen Dingen, die hinzugefügt wurden. Ja, wir haben ja schon, glaube ich, ein Album von diesen Menschen von Klesee besprochen. Jetzt also ein neues Album. Was hältst du davon?
Ja, also vorweg, das ist irgendwie so gar nicht mein Bier, muss ich ehrlich sagen. Bei Postpunk dachte ich ehrlich gesagt, schön, so ein bisschen, und irgendwie 80er und The Cure auf Deutsch oder so. Und dann wurde mir das irgendwie ein bisschen zu schlagerig. Also von der Wortwahl über die, es verschob sich in meiner Wahrnehmung in der Atmosphäre ein bisschen von diesem verträumten Shoegaze hin zu etwas mehr Drama auf eine Art und Weise, mit der ich irgendwie nicht mehr so richtig klar oder mich nicht mehr identifizieren konnte, die mir nicht so gut gefallen hat. Da war mir zu viel irgendwie Schlager drin. Ich weiß nicht warum. Die Atmosphäre war mir ein bisschen zu... Ich glaube, es wirkte flacher, als es ist, weil die Texte ja am Ende doch auch was können. Aber zusammen mit der Musik, ich war total irritiert. Ich wollte es mögen und es hat mich irgendwie gar nicht abgeholt. Das fand ich schwierig. Dabei klingt es ja, also einmal stark nach den 80ern. Es klingt als, zumindest manchmal, fängt es damit an, so zu klingen zu wollen wie The Cure. Und das ist eigentlich schön. Und dann läuft es mir immer ein bisschen weg in einer Art und Weise, für die ich vielleicht auch einfach ein paar Jahrzehnte älter sein muss. Keine Ahnung, ich habe ganz oft nicht verstanden, wo sie mit mir hinwollen. Woher dieser Pathos rührt, der zwischendurch in den Songs steckt. Ja, insofern wurde ich abgehängt.
Ja. Das aktuelle Album setzt sich ja mehr mit persönlichen Schmerzen auseinander, mit schlechter gesellschaftlicher Stimmung, aber auch mit Hoffnung, mit der Suche nach Hoffnung. Also es geht um Angst und davon ist das Album eben auf der einen Seite geprägt. Dass da aber etwas komplett in die falsche Richtung abgleitet, davor braucht man keine Angst haben. Es bietet nämlich auch Lösungen an, wobei die Meinung der Band offensichtlich ist, dass da gerade was völlig falsch läuft. Das bringen sie schon ganz klar zum Ausdruck. Das ist auch neu, weil neben den Lösungen, die man anbietet und eben auch Zusammenhalt und Zuversicht eben das als Lösung anbietet, ist man auch direkter als früher. Die Texte sind eindeutiger, die Melancholie lähmt nicht mehr, sondern sie schafft Bewegung, sie drängt nach vorne sozusagen. Und somit ist man natürlich auch gesellschaftskritisch unterwegs und das ist auch ein neuer Aspekt, den die Band für sich entdeckt hat. Ansonsten ja, hat man die Zutaten, die Cure-Fans wahrscheinlich in den höchsten Tönen jubeln lässt. Diese typischen mit Flanger angereicherten Bass-5-Geschichten. Diese dicken, cremigen Synthies, die wir von The Cure, von dieser Disintegration-Phase kennen von ihnen oder auch von dem neuen Album von The Cure. Diese oft sehr getragenen Beats, ne, sehr, sehr, sehr fast schon doomig. Also kann man sich ein bisschen drin suhlen und ahlen. Und dieser immer noch schwere, wenn auch nicht mehr ganz so drückende Sound. Also es ist ein bisschen elektronischer geworden an einigen Stellen, ein bisschen luftiger ist das alles. Man ist quasi von Disintegration zur Wish von The Cure, also von The Cure gelaufen, wenn man so will. Ne? Man macht die Entwicklung von The Cure gerade mit. Quasi von ja, wie soll man sagen, Pictures of You zu Friday I'm in Love. Ne? So ungefähr. Aber dennoch viel von dem, was man eben auch kennt. Viel Flanger, viel Chorus, viel Atmosphäre, viel 80er. Also wer auf sowas steht, der wird hier auf jeden Fall bedient werden. Schlager konnte ich hier tatsächlich eher nicht hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Da verbinde ich dann doch noch andere Dinge mit. Vor allem verbinde ich damit nicht die Musik halt, weil hier auch dieser typische Cure-Bass zu hören ist, den Simon Gallup ja kaum besser spielen könnte. Also das machen sie schon ziemlich gut. Und wer so aus dieser Richtung kommt, der wird wahrscheinlich oder die wird Freude an diesem Album haben. Die Texte sind meiner Meinung nach jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, da würde ich dir recht geben, aber schlageresk finde ich sie jetzt auch nicht. Ich hatte durchaus Freude an diesem Album, muss ich ganz ehrlich sagen, mir hat das durchaus gefallen und dieses Album ist, wie schon erwähnt, im Juni dieses Jahres erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Jahre 2026 und dann dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
So, ich bin jetzt mal ganz fies. Das ist überhaupt nicht schlecht, aber ich bin sowas von überhaupt gar nicht abgeholt worden, dass ich meine Chance ergreife, einmal im Jahr ein Steht zu vergeben. Einfach aus reiner Meinung.
Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, ich gebe diesem Album ein wirklich anständiges Läuft. Ich war sehr zufrieden mit diesem Album. Ich kann nicht so furchtbar viel Schlechtes an diesem Album finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem dieses Jahr, wir haben es ja eigentlich mit zwei Coverbands heute zu tun, das muss man ja mal ganz klar sagen. Einmal mit einer Band, die versucht, den Cure-Sound für sich sozusagen umzuwandeln und in das zu verwandeln, was man gerne mag. Und einmal eine andere Band, zu der wir gleich kommen. Wir haben auf jeden Fall gehört, einmal mehr mit dir gegen die Furcht von Klisee und es gab ein Steht von Jenny und ein Läuft von mir. Und ich kann schon mal prognostizieren, das wird gleich vielleicht umgekehrt sein.
Oh, okay. Ja, gut, kommen wir erstmal zu Yes. Das vielleicht gleich zu No umbenannt werden muss, wissen wir nicht. Yes und Aurora. Zu Yes muss man eigentlich nicht so viel sagen, denn die sind jetzt bald auch 60 Jahre dabei. Also das ist schon ein bisschen sehr krass, wie lange man eine Band sein kann. Die haben natürlich auch einige personelle Veränderungen durchgemacht. 68 in London gegründet, seitdem ja also ein absoluter Grundstein des Progressive Rock, haben den Prog Rock irgendwie in die Welt gebracht, wenn auch nicht erfunden und sich zwischendurch aufgelöst, wieder vereinigt. Es gab irgendwelche Rechtsstreitigkeiten um den Bandnamen. Die haben also wirklich in diesen jetzt 58 Jahren eine Menge durchgemacht, aber sie spielen noch beziehungsweise wieder und die aktuelle Besetzung ist jetzt insgesamt auch die am längsten amtierende der Bandgeschichte in dieser Zusammensetzung, nämlich Steve Howe an Gitarre und Gesang, Jeff Downes an den Keyboards, John Davison als Leadsänger, Billy Sherwood am Bass und Jay Shannon am Schlagzeug, nachdem langjährige Schlagzeuger Alan White 2022 verstorben ist. Ja, so, und jetzt haben Yes nach dieser langen, langen Geschichte und vielen, vielen, vielen Alben zuletzt seit der Pandemie im Grunde so ein bisschen eine Trilogie zusammengebastelt. Einmal The Quest von 2021, Mirror to the Sky von 2023 und jetzt eben Aurora. Sind alle drei erschienen auf Inside Out Music, einem Label, das sich so eher auf Prog-Rock und Metal spezialisiert hat. Auch was Neues. Und wir sind jetzt also mit Aurora bei ihrem sage und schreibe 24. Studioalbum. Nicht schlecht. Man hört hier übrigens auch das tschechische Nationalorchester zwischendurch. Da kommt ein Seufzen aus Flensburg. Ja, wie ist es dir ergangen?
Ja, also erstmal dachte ich so, ach, yes. Ich hatte schon so meine Befürchtung, aber na gut, okay. Es ist natürlich eine Band, die ich kenne, von Owner of a Lonely Heart natürlich zunächst einmal. Das war ja so, ne, dem Alter, wo man so Musik hört, und das war auch das erste Lied, was ich von denen kannte. Es gab, wie du schon gesagt hast, ja viele Umbesetzungen, und man weiß eigentlich gar nicht mehr so recht, wer diese Band eigentlich ist, denn auf diesem Album ist weder John Anderson zu hören, noch Rick Wakeman, noch Bill Bruford. Der war übrigens kurz mal Live-Drummer bei Genesis, das ist zu hören auf dem Album Seconds Out, kann man sich mal anhören. Und natürlich Bassist Chris Squire, der kann ja nun auch nicht mehr dabei sein, weil der leider schon verstorben ist. Wir haben es also im Prinzip um ein Soloalbum, ja, mit einem Soloalbum von Steve Howe zu tun, wenn man mal ganz ehrlich ist. Der übrigens interessanterweise auch das Solo im Song Innuendo von Queen spielte, falls das jemanden irgendwie, ja. So, und wenn man dieses Album so hört, dann kommt man schnell auf die Idee, ja, das ist im Grunde genommen eine ganz, ist wirklich eine Jazz, eine Yes-Coverband. Das ist wirklich, weil die sind ja alle gar nicht mehr da, bis auf einen, und die anderen versuchen so zu klingen, wie die so klangen halt. Ne? Also so richtig warm werden mag man mit dem Werk nicht, ich auf jeden Fall nicht. Es fehlen eben die Originale. So, und es fehlen die Ideen. Und so sehr ich das Czech National Symphony Orchestra schätze, das macht das eigentlich nur noch schlimmer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist ein Sänger, der klingt wie John Anderson. Dann haben wir einen Keyboarder, der versucht zu spielen wie Rick Wakeman. Wir haben einen Bassisten, der so versucht zu spielen wie Chris Squire. Wir haben einen Schlagzeuger, der versucht zu klingen wie Bill Bruford. Und dann haben wir Steve Howe, der spielt wie Steve Howe halt. So. Was soll ich dazu sagen? Teilgenommen? Keine Ahnung. Waren auch da, oder wie? Was, ich verstehe nicht. Das ist ein bisschen wie Ronaldo bei der portugiesischen Nationalmannschaft der Männer. Der ist auch da. Auf eine Art. Der steht auch nur rum und meistens auch noch im Weg. Und genauso ist es mit diesem Album auch. Ich weiß beim besten Willen nicht, warum es dieses Album gibt. Ich hatte so große Schwierigkeiten, dieses Album bis zum Schluss durchzuhören, weil ich dachte, um Gottes Willen. Ich war wirklich, warum gibt es dieses Album? Ich habe keine Ahnung. Wirklich. Ich habe nur gedacht, warum? Warum muss ich, was soll das? Herrgott, was ist das doch für ein Blödsinn? Wirklich.
Sehr schön. Ein, weiß ich nicht, ob Pluspunkt oder nicht, zum Stichwort Cover. Das Cover wurde tatsächlich von dem Künstler namens Dean auch gestaltet, der Yes schon seit den 70ern begleitet. Also der ist vielleicht das langjährigste Mitglied in der Besetzung, keine Ahnung. Sieht man aber auch. Tja, was du beschreibst. Das lässt sich in der Presse auch so lesen. Also die einen finden es total toll und die anderen, die sagen, das ist kein John Anderson, was soll das? Was ist das für ein Quatsch hier? Ich glaube, das kann man nicht auflösen.
Ja, also es ist ja nicht schlimm, dass John Anderson nicht dabei ist, aber der Neue muss doch nicht klingen wie er.
Ja.
Und so tun, als wäre er. Ja, das und alle anderen tun so, als wären sie irgendwie die nicht da sind.
Ja.
Und was ist das für ein Cover? Das ist ja auch nicht mehr adäquat. Wie sieht das denn?
Schon sehr oldschool.
Ja, es ist doch nicht zu fassen, also wirklich. Na gut, aber es ist ja wenigstens noch das Original.
Ja, immerhin das. Und es gibt ja auch ein paar Stücke, also beispielsweise Counter Movement, was wir gleich noch hören, 14 Minuten. Das klingt auch wirklich super oldschool, wie aus ihren besten Tagen, nur halt eben, ne, gecovert von sich selbst, mehr oder weniger. Man wird halt alt, aber ich finde, dadurch, dass sie machen, was Yes halt macht, ist es irgendwie legitim. Aber es ist halt auch absolut was Neues.
Aber es ist ja nicht Yes. Es sind ja irgendwelche Leute, die so klingen wollen wie Yes. Und dann das machen, was Yes früher gemacht hat. Nein, also bei aller Liebe.
Okay, also kein Foto von Thorsten. Und es ist auch da. Haben wir festgestellt.
Ja, seitdem weiß ich auf jeden Fall, was die Steigerung von Danke ist. Nein, danke. Wirklich. Furchtbar. Entsetzlich.
Jetzt wird hier rausgehauen. Ja gut, dann kommen wir doch direkt auch mal zur Bewertung auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt, denn Aurora ist natürlich in diesem Jahr und zwar auch ganz kürzlich im Juni erschienen.
Ja, und das ist natürlich ein Steht und zwar völlig zu Recht und gerechtfertigt auch. Also wirklich, das ist wirklich ein Steht.
Ja, wow. Okay, von mir gibt es ein langsames Läuft. Es gab ein paar Sachen, die fand ich irgendwie nett und funky im zweiten Teil des Albums. Das war nett zu hören, doch. Das war okay für mich. Aber ich habe auch vielleicht nicht die Beziehung zu dem bisherigen Yes, deswegen.
Ja, also Yes war nie meine Lieblingsband. Ich habe da jetzt auch keine große Beziehung zu Yes. So. Hm. Aber boah, also das, also nee. Warum soll ich eine Band hören, die so heißt wie früher, mit anderen Leuten, die so klingen wollen wie früher, aber nicht mehr die sind von früher? Das erschließt sich mir alles nicht.
Ja, wäre wahrscheinlich schlauer, doch mal einen neuen Weg einzuschlagen dann, ne?
Ja, genau. Und die Leute so spielen zu lassen, wie sie wirklich spielen. Und nicht so klingen zu lassen, wie die anderen, die nicht da sind. Also das ist also für mich nicht nachvollziehbar.
Merkwürdig.
Ja.
Tja, das heißt, uns bleibt nichts als die Philosophie, wie so oft.
Ja, genau. Die bleibt uns und genauso wie das Album von Yes viel zu spät gekommen ist, also beziehungsweise ist ja schade, dass es überhaupt erschienen ist, das ist ja also, hätte ja eigentlich gar nicht da sein sollen, wenn es nach mir gehen würde, kommen wir zu der Kunst des Zu-Spät-Kommens. Ja, wir sind in Deutschland. Interessanterweise war Deutschland früher überhaupt gar nicht pünktlich, also die Deutschen galten überhaupt nicht als pünktlich früher, sondern ganz im Gegenteil. Die Schweiz gilt ja als super pünktlich und so weiter und so fort, aber in Deutschland ist pünktlich.
Sind sie auch?
Ja, sind sie auch. Hm, ich weiß. Deutschland war das früher jedenfalls nicht so. Und wenn es nach der Bahn geht, ist es auch heute nicht mehr so. Also von daher wieder back to the roots. Ne? Naja, Pünktlichkeit gilt auf jeden Fall in Deutschland ja fast schon als eine Tugend. Wer pünktlich ist, der ist zuverlässig, diszipliniert und respektvoll. Wer zu spät kommt, den bestraft nicht nur das Leben, sondern der wirkt chaotisch, egoistisch und nachlässig. Und wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen Gedanken darüber machen, wie ist das denn nun so wirklich? Oder ist das alles so einfach? Wie immer bei uns ist, kommen wir jetzt bestimmt zu differenzierten Betrachtungsweisen. Philosophisch betrachtet steckt hinter dem zu spät kommen nämlich ein Konflikt zwischen zwei Arten, ja die Zeit zu verstehen. Nämlich einmal die Urzeit und einmal die gelebte Erfahrung. Da sind wir wieder bei Henri Bergson. Ne? Manche Menschen orientieren sich also sehr stark an der Uhr und andere orientieren sich stärker an Situationen. An Begegnungen oder Erlebnissen. Und Psychologen sprechen hier tatsächlich sogar von uhrzeigerorientierten und erlebnisorientierten Menschen interessanterweise. Und letztere vergessen leichter die Zeit, weil sie ganz im gegenwärtigen Moment aufgehen, gerade in dem Moment, wo sie so sind. Und die Frage lautet nun also, ist zu spät kommen ein Fehler oder manchmal ein Zeichen dafür, dass man ja dem Leben ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt als dem Terminkalender? Damit wollen wir uns heute mal ein bisschen beschäftigen.
Oh. Sehr, sehr spannend. Zumal, also für mich besonders spannend, weil ich glaube, ich bin ein im Moment Leber, der sich verkleidet als Uhrengläubiger. Gläubige. Und ich fand spannend, wie sehr diese Unterscheidung sich auch so durch die Philosophie zu ziehen scheint. Also bei Kierkegaard habe ich diese Unterscheidung gefunden, der es irgendwie in ästhetisches und ethisches Lebensstadium teilt und dann aber im Grunde am Ende auf der Seite, tja, im Grunde dann in deiner Aufteilung auf der Seite der Uhrenmenschen bleibt, weil er sagt, wer nur im Augenblick lebt, der verpasst halt notwendigerweise alles, was irgendwie Planung und Verbindlichkeit und Versprechen erfordert. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber für ihn ist das dann halt eher ein Symptom, dass zu spät kommen. Also, dass man eine Lebenshaltung hat, die irgendwie nicht besonders diszipliniert ist und sich nicht festlegen will. Gut, kann man so behaupten. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel bei Heidegger, ne, Sein und Zeit, ganz haben wir auch schon drüber gesprochen, da sind wir ja quasi, für ihn sind wir ja quasi von vornherein schon zu spät. Wir werden in ein Leben geworfen, wo die Geschichte schon angefangen hat, wo man schon, also zu spät zur eigenen Geburt, zur Kindheit oder zu allem irgendwie nur kommen kann. Und dann wiederum ist es ja andersrum. Dann kann ich nicht versagen am zu spät kommen, sondern das ist einfach sowieso der Normalzustand für einen Menschen. Mhm. Okay, schön. Oder sogar Bedingung fürs Menschsein, das zu spät sein. In beiden Fällen denke ich mir, warum so festlegen? Ich weiß, dass ich in der persönlichen Erfahrung fast nie zu spät komme, aber vor allem deshalb, weil ich zu ganz vielen anderen Dingen für mich selbst zu spät komme. Also ich mache mir viel zu viele Gedanken darüber, bloß nicht zu spät zu kommen, auch im Kontext von dieser deutschen Kultur des Nicht-zu-spät-Kommens, wofür man ja, ne, wirklich sehr gescholten wird, versuche dann alle Hebel in Bewegung zu ziehen. Meistens funktioniert das. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es so richtig nicht. Also es ist keine Ahnung, wo das herkommt. Aber ich kenne Leute, die sind grundsätzlich und immer auf die Minute da, wo sie sein sollen. Und das finde ich auch bewundernswert.
Die gibt es. Hier zum Beispiel ist einer davon.
Da frage ich mich immer, also entweder macht man es einfach sehr schlau, dass man auch die Menge der Dinge am Tag, über die man nachdenkt, die man tun muss, so schlau wählt, dass es einfach möglich ist. Ich habe oft das Gefühl, für mich ist das gar nicht möglich, diese Anzahl richtig zu wählen, weil Sachen zu variabel sind und dann plötzlich länger dauern und dann ist irgendwie alles durcheinander. Ja, oder ist da irgendwie ein anderer, ein siebter Sinn, den ich nicht habe?
Boah, keine Ahnung. Tja. Ja, das hat was mit Organisation zu tun, glaube ich. Oder ich, ja, Oder ich denke da ja nicht drüber nach.
Ich mach das immer so?
Ja, ich mach das einfach. Also, das ist, keine Ahnung. Und ich glaube, es kommt auch immer darauf an, ob du das für dich selber so gerade machst oder ob du die gesellschaftliche Perspektive siehst. Also, weil da ist natürlich wieder jede Verabredung, so wie der typisch Deutsche, das ist ein stiller Vertrag, ne, würde man in Deutschland sagen. Also wenn ich sage, wir treffen uns um 19 Uhr, dann verspreche ich einen Teil meiner Zeit für dich freizuhalten. Und wer zu spät kommt, greift ja damit auch in die Zeit des anderen ein und greift auf die Zeit des anderen zu. Und deshalb wird Pünktlichkeit oft als Ausdruck von, ja, Respekt verstanden. Viele Menschen empfinden Unpünktlichkeit weniger als organisatorisches Problem, sondern mehr als Zeichen mangelnder Wertschätzung, weil eben in die Zeit eingegriffen wird. Da wird dann sozusagen zu spät kommen, ja, zu einer moralischen Frage, ne? Gehört meine Zeit nur mir oder schulde ich anderen einen verantwortungsvollen Umgang damit? So.
Oder schenkt man dem anderen durch das zu spät kommen einen Moment der Stille?
Oder
das in sich kehrt.
Genau. Ja. Oder anders, ist Zeit überhaupt eine Währung? Ist das überhaupt irgendwie, also moderne Gesellschaften messen, planen, optimieren und takten wie die Bekloppten. Ja, die Uhr bestimmt den Alltag und da hat schon Bergson gesagt, der Unterschied zwischen der gemessenen Zeit, also der gemessenen Zeit der Uhren und der erlebten Zeit des Bewusstseins, haben wir ja schon gehabt, da haben wir ja drüber geredet auch schon. Für Bergson wäre also eine Stunde Gespräch mit einem guten Freund was völlig anderes als eine Stunde im Wartezimmer. Die Uhr misst zwar dieselbe Dauer, das Leben erlebt sie aber völlig unterschiedlich. Ne? Es gibt einmal die gemessene Zeit, die quantitative Zeit und eben die Dauer, die eben individuell empfunden wird. Zu spät kommen könnte daher auch als kleine Revolte gegen die Herrschaft der Uhr verstanden werden. Womit wir bei Camus wären, womit ich äußerst listenreich da übergeleitet hätte. Ja, der hätte wahrscheinlich wie immer gesagt, Leute, ne, für ihn lebt der Mensch ja nur in einer Welt voller Regeln, voller Erwartungen, die letztlich dann eben keinen absoluten Sinn besitzen. Und das heißt aber nicht, dass man beliebig handeln soll, aber es bedeutet, dass man sich fragen darf, lebe ich meinen eigenen Rhythmus oder lebe ich nur noch nach den Takten der Gesellschaft? So, ne, klar, immer wieder dieses bei sich selbst anfangen und nicht das andere, das Leben anderer leben sozusagen. Ne? Also Camus würde wahrscheinlich weder das notorische zu spät kommen noch den minutiös geplanten Menschen verurteilen. Also entscheidend wäre für ihn vielmehr, ob jemand bewusst lebt.
Da wird dann das zu spät kommen auch wirklich zur Kunst, wo es halt Autonomie, also Ausdruck oder auch einfach Ermöglichung von Autonomie ist.
Genau.
Das ist ein spannender Gedanke.
Genau. Ne? Also, weil der Mensch, der ständig auf die Uhr guckt, der kann sein Leben genauso verpassen wie derjenige, der ständig zu spät kommt. Ja. Also für Camus wäre Maß halten wieder, wie immer. Ne? Also, und lasst die Menschen Menschen sein. Also, das ist ja ganz wichtig bei ihm immer. Und lebt euer Leben und nicht das Leben anderer. Das war mir auch immer ganz wichtig, dass man das Leben ergreift, so, ne? Und es lebt. das Leben leben und so. Ja, Arendt würde das natürlich tatsächlich anders sehen, weil für sie entsteht ja die menschliche Welt dort, wo Menschen einander begegnen. Versprechen und Verlässlichkeit machen also gemeinsames Handeln überhaupt erst möglich. Und wer ständig zu spät kommt, gefährdet dieses Vertrauen natürlich. Logischerweise. Und deswegen würde Arendt wahrscheinlich eher so nach dem Motto, Freiheit braucht Verlässlichkeit. Erst wenn wir uns aufeinander verlassen können, entsteht überhaupt ein gemeinsamer Raum des Handels. Ja, kann überhaupt erst entstehen. Das wäre dann eher wieder so ein bisschen dieses, strengere. Ne? Kant würde wahrscheinlich von einer ähnlichen Geschichte kommen. Der würde ganz klar sagen, hallo, du hast hier eine Verantwortung. Du musst den anderen mitdenken, würde er sagen. Also den Wartenden oder die Wartende. Ne? Das wäre ja wieder der kategorische Imperativ bei Kant. Also da wäre ja wieder, Arendt und Kant sind ein bisschen strenger, was sie ja gerne sind. So. Camus ist ein bisschen lockerer, was er auch gerne ist.
Stimmt. An der Stelle stellt sich natürlich die Frage, also auch an der Grenze zwischen dem französischen Camus und dem der deutschen Arendt vielleicht, ab wann ist denn zu spät? Also ab wann ist spät zu spät? Und ich habe den Eindruck, dass das durchaus auch über die Jahrzehnte sich ein bisschen zugezogen hat.
Kann sein.
Oder verengt hat, vielleicht auch nur in Deutschland, weiß ich nicht. Dass halt mittlerweile, wenn man sich um 6 Uhr trifft, ist halt 2 nach 6 spät oder eine Verspätung. Wenn man sonst vielleicht gesagt hätte, okay, wir treffen uns um 6, ist irgendwann zwischen 5:45 und 5:45 oder so, passt schon. Vor ein paar hundert Jahren hätte man vielleicht eher gesagt, wir treffen uns bei Sonnenuntergang.
Ja, so. Ich weiß, kann natürlich sein.
Das ist dann noch diffuser.
Das kann schon sein. Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wo man sich trifft und wie man sich trifft. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich zu Hause sitze und auf jemand warte, im Warmen und Trockenen sozusagen, oder ob ich mich unterwegs mit jemandem treffe. Also wenn ich jetzt eine halbe Stunde irgendwo rumstehe, dann werde ich auch knatschig.
Ja.
Also das ist ja klar. So, also da ist dann mit 5:45 bis 5:45 bei mir auch nicht mehr viel zu holen. Also, das finde ich dann doof, wenn ich irgendwo rumstehe, weil die Leute ja auch irgendwann, die denken ja, was macht der denn, was läuft der denn da hin und her, was steht der denn da rum? So, also das kommt, glaube ich, ist ein bisschen situativ, so der Situation auch geschuldet. So. Und ich glaube, es hängt auch davon ab, zwischen welchen Menschen dieser Vertrag geschlossen wird. Ne? Mhm. Denn Verträge, die zwischen Menschen geschlossen werden, handeln ja auch immer so ein bisschen so ein davor und danach aus. So. Es ist ja ein Unterschied, ob wir irgendeine Uhrzeit ausmachen oder du mit deinem Arbeitgeber eine Uhrzeit ausmachst.
Ja. Ja.
Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also ich glaube, Camus würde sagen, also das ist, die Kunst liegt weder im Zu-Spät-Kommen noch in perfekter Pünktlichkeit. Das ist halt alles im Maß halten halt. Ne? Hauptsache, für ihn war das bewusste Leben ja wichtig. Also man kann ja auf beiden Ebenen revoltieren. Man kann ja revoltieren, indem man zu spät kommt. Man kann aber genauso revoltieren, indem man pünktlich ist. Das geht ja beides.
Ja, die Kunst ist dann wohl dabei zu wissen, was in welchem Kontext steht, ne? Was ist zu spät, genau. Was ist mit Respekt beladen oder tatsächlich ein Vertrauensbruch, ab wann, und sich dann für das zu entscheiden, ganz bewusst, was man machen möchte.
Genau. Und ich glaube, man muss vielleicht verstehen lernen, wann was wichtig ist. Also wann die Zeit wichtig ist, also die Uhr, und wann der Moment wichtig ist, also die Dauer. Ich glaube, wenn man das erstmal begriffen hat, wann, wie, was gewichtet, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache. Dann kann man das, glaube ich, ganz gut handeln. So.
Ja, auf jeden Fall.
Finde ich.
Also. Das glaube ich, oder also müssten dann die Psychologen sagen, aber auch die ganz starken Uhrenmenschen profitieren, soweit ich weiß, profitieren davon, immer mal wieder die Zeit zu vergessen und Dinge zu tun, bei denen man komplett das Zeitgefühl verliert. Das ist dann doch eigentlich sehr gesund und dient vor allem dazu, dass das Leben sich nicht anfühlt, als würde es immer und immer schneller werden, sondern wie in der Kindheit, wenn man einfach mal den Tag lang mit 2 Lego-Steinen verbringen kann.
Jo.
Dieser Zustand ist einfach einer, der sehr gut ist für das Gehirn und gleichzeitig dafür sorgt, dass das Leben sich immer irgendwie sehr lang anfühlt, im Gegensatz zu, wenn es das halt nicht mehr tut, weil man immer zur zu jeder Minute weiß, was man gerade zu tun hat.
Ja, das ist so. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es braucht beides.
Ja.
Also schon beides wichtig. Man darf die Zeit vergessen, man muss sie aber auch manchmal einhalten, glaube ich.
Ja.
So, ne, das ist das schon, wie gerade schon gesagt, man muss halt das Gewichten lernen. Man muss halt wissen, wann was wichtig ist. Wann die Zeit wichtig ist, also die quantitative Zeit, und wann der qualitative Moment wichtig ist. So. Ich glaube, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Und ich glaube, es ist weder das eine noch das andere darf überhand gewinnen.
Ja.
Dann ist man schon wieder auf einem guten Weg, glaube ich. Und am Ende gilt natürlich, wenn die Menschen sich wohlfühlen, dann ist ja natürlich sowieso alles gut. Man muss sich auch wohlfühlen mit dem Ganzen, was man da so macht. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne?
Das stimmt. Und da gibt es auch durchaus Situationen, wo das Zu-spät-Kommen dafür sorgt, dass die Person, zu der man zu spät kommt, sich wohlfühlt.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Weil dann doch noch ein paar Minuten zum Durchatmen sind oder
ja,
ich weiß es nicht.
Zum Beispiel.
Um nochmal über den Herd zu wischen. Was auch immer man gerade braucht.
Ja, ja, ja.
Auf noch jeden eine Seite Fall. Mehr zu lesen.
Ja. Auf jeden Fall. Alles ist auf jeden Fall besser als zu früh kommen. Männer kennen sich damit aus. Nicht? So.
Oh Gott.
Ja, ist doch wahr. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Bier?
Bier.
So.
Bier. Das passt auf jeden Fall perfekt zum Thema.
So nämlich.
Ein Frühlingsbock im Juni.
So nämlich.
Das ist die Kunst, dass es spät kommt.
Ja, erstmal ein paar positive Sachen. Flensburger Brauerei kommt hier von um die Ecke, also von hier halt, wo ich bin, nämlich aus Flensburg. Ist bekannt für die Verwendung regionaler Zutaten, wird entsprechend aus Küstengerste aus Schleswig-Holstein geklöppelt mit Flensburger Gletscherquellen, Wasser und hauseigener Hefezucht. Also Reinzuchtbierhefe nennt man das. Es handelt sich um ein saisonales Bockbier der Flensburger Brauerei Emil Pedersen, das speziell für den Frühling gebraut wird, den wir nicht mehr haben. Wir haben jetzt schon Sommer, deswegen ist das Bier eigentlich zu spät. Es passt, wie du schon sagtest, sehr gut. Es handelt sich um ein Übergangsbier, quasi also vom Weg der schweren, dunklen Winterbiere, aber noch nicht ganz so leicht wie die Sommerbiere, wie zum Beispiel Helles oder Pilz. So, Plato, keine Ahnung. Hopfenbittere weiß ich nicht. Ich kenne nur die Hopfenbittere des Flensburger Pilsner und das ist eben 38 IBO oder BE, je nachdem, wie ihr da veranlagt seid, über die Hopfenbittere hier schweigt Flensburger sich aus. Aber wir wissen, dass das Bier 6,9 Alkoholvolumenprozente hat. Und dann wollen wir das Ganze mal ins Gläslein gießen, nicht?
Oh ja.
Naja. Also, wir haben es zu tun mit Bernstein, würde ich sagen, von der Farbe her.
Ja, aber schon ein gelblich-goldener Bernstein, ne?
Ja, sind Bernsteine nicht immer gelblich-golden?
Achso, bei mir sind die mal so ein bisschen orange-brauner.
Ach.
Irgendwie. Naja.
Na gut. Ja, ansonsten Schaum ist halt, ja, okay.
Ist auch da.
Genau.
Wie sagt man so schön, mittelporig?
Ja, dann würde ich auch sagen. So, dann verrichten wir das Ganze mal.
Oh, aber Honig?
Achso, ich muss noch sagen, Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen. Kein Hopfenextrakt.
Ah,
in diesem gut. Fall.
Also Honig und Brot habe ich in der Nase.
Aber Körper hat es nicht.
Nee. Dafür so ein klein bisschen hopfige Zitrusnote noch.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall kein dicker, runder Körper, sondern mehr so ein kleiner, schlaksiger Frühling.
Ja, diese Graubrotnote halt, ne?
Ja.
Ja, Weizen, also wie sagt man, Getreide, genau, das war's. Getreide hat es. Ja,
wollen wir mal probieren. So viel passiert in der Nase irgendwie nicht. Ja, wir probieren.
Warte dann. Prost!
Prost. Okay. Also es schmeckt auf jeden Fall viel runder, als es riecht. Malziger. Ja, das Getreide, was du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall auch wieder.
Also, ja, Malzigkeit hier und so ein bisschen Hopfigkeit da und ein bisschen Weizen, wie heißt es, Getreide? Ja, also für einen Bock ist mir das fast ein bisschen zu dünn.
Ja. Stimme ich zu. Also ich meine, es ist jetzt nicht unlecker. Es ist durchaus nett. Geht auch gut so. Also es ist durchaus süffig, aber kommt nicht so viel.
Nee. Man muss es leider sagen, typisch Flensburger. Mittlerweile.
Ja, das passt halt nicht zum Bockbier irgendwie.
Ja. Ich finde, Flensburger hat an Qualität auch verloren.
Oh, ja.
In den letzten Jahrzehnten. Schade. Das ist nicht mehr so gut wie früher. Aber vielleicht bin es auch nur ich. Kann ja auch sein, dass mein Geschmack sich einfach nur geändert hat. Ne? Das kann ja auch sein. Wer weiß. Ja, was machen wir damit?
Tja. Also ich finde es nicht schlecht, aber es ist halt auch, es ist gar nicht besonders gut. Und es hat auch irgendwie nicht so diesen Bockcharakter. Wir hatten ein paar echt gute Bockbiere jetzt.
Mhm.
Da kann das einfach gar nicht mithalten. Das ist schade. Von daher würde ich mal freundliche 3 Punkte, glaube ich, in den Raum werfen.
Ja, gehe ich mit. Ja, da gehe ich mit. Dann haben wir probiert den Flensburger Frühlingsbock und es gab 3 Punkte von Jenny und 3 Punkte von mir. So nämlich, das habt ihr erst davon.
Oh, 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 irgendwo ist in Flensburg gerade jemand vom Stuhl gefallen. Ich muss schnell ein neues Bockbier erfinden.
Ja, es soll ja ein leichtes Bockbier sein, sagen sie. Ne? Ja. Also von daher haben sie wahrscheinlich dann alle Vorgaben erfüllt. Für mich ist das gar kein richtiges Bockbier irgendwie, ich weiß nicht. Komisch. Naja, wie dem auch immer sei. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und natürlich gibt es auch nächstes Mal wieder 2 Alben, ein philosophisches Thema und hinten raus auch wieder ein Bier.
So ist das. Nächste Woche wird es nochmal proggig sozusagen. Wir hören nämlich Sun O mit dem genauso benannten Album. Und wir hören Okay, Good Night mit Stop, Go. Also auf nächste Sendung freue ich mich ganz besonders. Und dann werden wir sprechen über das Warten.
Mhm.
Auch nicht unspannend im philosophischen Sinne.
Mhm.
Für alle, die uns im Internet hören, gibt es dann einen Barbara-Bock vom Kurpfalzbräu.
Oh ja.
Und wir sind gespannt, ob das was kann.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf das Album von Sun O. Ich, oder wie ich sie immer liebevoll nennen, die Bekloppten. Ne?
Ja.
Also, das...
Seid gespannt, das wird richtig gut.
Auf jeden Fall. Da darf es sich auf jeden Fall alle drauf freuen. Und ihr dürft uns bis dahin gerne kommentieren, wenn ihr mögt. Bei Spotify kann man uns kommentieren. Bei Apple Music kann man uns, Apple Podcast kann man uns kommentieren. Wo kann man das noch kommentieren? Bei Mastodon und bei Blue Sky, das kann man machen. Oder bei uns auf der Homepage, das kann man auch machen. Da freuen wir uns sehr. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.